Herzlich willkommen zur 24. Folge des Podlovers Podcasts. Der Podcast, in dem wir, die Macherin des Podlove-Plugins, des Webplayers und des Subscribe-Buttons, über den aktuellen Stand sprechen und heute auch eine Gästin zu Gast haben. Wir begrüßen Katharina Nokun. Hallo.
Hallo.
Genau, wir steigen gleich mit dir ein in einen Austausch über deine Podcasterei und den Bezug zu Podlove. Mit dabei sind heute der Erik.
Ahoi.
Der Dirk.
Hallo zusammen.
Der Alex.
Hallöchen.
Und ich, der Martin. Und wir freuen uns sehr, dass wir mal wieder eine Gästin haben, weil wir auch immer sehr daran interessiert sind, wie Podlove genutzt wird und wie andere Leute so podcasten und Dinge tun mit den Sachen, die wir entwickeln. Von den vielen Dingen, die du schon gemacht hast oder die du gerade machst, also du bist aktuell Publizistin und Podcasterin, warst auch mal Politikerin, hast bei CampAct, Wikimedia, dem Verbraucherzentrale Bundesverband gearbeitet, warst Redakteurin bei Netzwelt und das ist mir sehr wichtig, du bist auch Kuchen- und Konditorei-Influencerin auf sozialen Netzwerken.
Das ist absolut korrekt, ja.
Sehr gut. Wie würdest du selber sagen, was deine Haupttätigkeit ist? Ist das Publizistin, Podcasterin? Wie würdest du selber sagen, womit verbringst du deine Tage?
Ja, also ich bin freiberufliche Autorin. Ich habe in den letzten Jahren 4 Bücher geschrieben. Davon waren auch ein paar auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und das ist eigentlich so auch das Hauptding, was ich mache. Wobei ich sagen muss, dass im letzten Jahr auch der Podcast deutlich mehr Raum eingenommen hat als in den Jahren davor.
Genau, also es ging quasi im Jahresrhythmus, wo du Bücher veröffentlicht hast. Das erste, das hier auch im Schrank steht bei mir, die Daten, die ich rief, wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen. Und dann 3 Bücher mittlerweile mit Pia Lamberti zusammen über Verschwörungstheorien, wie man sie erkennt, wie man dagegen vorgeht und jetzt aktuell etwas über die Gedankenwelt der Esoterik. Das sind alles tatsächlich Spiegelbestseller. Ich habe das auch verfolgt und herzlichen Glückwunsch erstmal, dass du in so kurzer Abfolge so viele tolle Bücher geschrieben hast.
Ja, sagen wir mal so, es war auch nicht vorhersehbar, als wir geplant haben, ein Buch über Verschwörungsglauben zu schreiben, dass eine globale Pandemie dann zufällig gerade dann zum Release über die Welt losrollt und sich dann sehr viele Menschen fragen, wo kommen eigentlich diese Leute auf der Straße her und was sind eigentlich Verschwörungsideologien und waren das nicht eigentlich mal so lustige Gruppen, die man eigentlich nicht weiter ernst nehmen musste? Und da muss man sagen, war unser Buch dann einfach ja zur richtigen Zeit raus, weil das dann eben auch gerade ja dann da war, als viele Leute eben auch Fragen zu dem Thema hatten.
Und man hat ja auch den Eindruck, dass das jetzt nicht weniger geworden ist nach dem offiziell verkündeten Ende der Corona-Pandemie, sondern dass diese Verschwörungstheorien jetzt einfach sich ein anderes Feld oft suchen und das Buch nach wie vor aktuell ist.
Ja, sagen wir mal so, nach der letzten Reichsbürger-Razzia ist immer vor der nächsten Reichsbürger-Razzia. Das kann man eigentlich in ziemlicher Zuverlässigkeit sagen. Und ja, man muss sagen, also diese Bedrohungslage gab es ja auch schon immer. Verschwörungsideologien haben schon immer eine sehr große Rolle in der extremen Rechten gespielt. Aber lange Zeit haben das Behörden eben auch nicht ernst genommen. Also selbst die gewaltbereite Reichsbürger-Szene, also bis dann vor einigen Jahren in Bayern ein Polizist erschossen worden ist, wurde das eben auch von Sicherheitsbehörden eher so abgetan als, ja, das ist ein bisschen skurril, aber das ist halt so skurril, dass man sich da vielleicht auch nicht so wirklich viel Sorgen machen muss.
Warst du selber erschrocken, als du da in diese Richtung recherchiert hast? Also hast du dir das auch tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen, das sind halt so ein paar lustige Leute, die komische Gedanken haben, oder war dir von vornherein schon klar, dass es so doch einen sehr ernsten Hintergrund teilweise haben wird?
Naja, so sagen wir mal, wir haben uns halt schon die Milieus angeguckt, aus denen ich halt auch schon längere Zeit Fanpost bekommen habe. Von daher hat mich das jetzt auch nicht wirklich überrascht. Also da war alles dabei von, wir stecken dich ins KZ, wir kommen dich holen und so weiter. Also nett und harmlos sind mir diese Leute noch nie erschienen.
Wirklich Hut ab vor eurer Rechercheleistung, dieser Leistung, dir diese 3 Bücher zu machen und da wirklich auch offen damit umzugehen und zu sagen, was euch da an Post erreicht und andererseits auch da weiterzumachen. Also wirklich von mir auch erstmal ganz toll, dass ihr das macht. Wir wollen heute auch noch ein bisschen sprechen und tatsächlich hauptsächlich sprechen über den Podcast, den du begleitend vielleicht zu deinen schriftstellerischen Arbeiten machst, aber vielleicht auch mit einem ganz anderen Hintergrund. Der ist gestartet 2019 am 15. Januar und heißt Das Denkangebot. Der hat sich auch ein bisschen verändert im Laufe der Jahre, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Erzähl doch mal, warum du 2019 den Podcast gestartet hast und ja, was du damit verfolgst.
Ja, also ich habe 2019 den Podcast gestartet. Jetzt muss man aber sagen, dass das natürlich bedeutet, dass Ende des Jahr 2018 sehr davon bestimmt war, mir viele Skills anzueignen, mir anzugucken, wie will ich eigentlich hosten, wie will ich das eigentlich machen, wie will ich das eigentlich aufbauen. Und damals war es so, dass für mich recht schnell die Entscheidung da war, dass ich nicht so einen klassischen Laber-Podcast machen will oder einen Interview-Podcast, sondern dass ich eher das Format Feature interessant finde. Das hängt damit zusammen, dass ich auch so, ja, eine sehr große Begeisterung eben für Radio-Features schon immer hatte, schon als Jugendliche bei Deutschlandfunk und also vor allem bei Öffentlich-Rechtlichen, wo wirklich auch sehr hochwertige Produktionen seit vielen Jahren auch gemacht werden. Und ich hatte so die Idee beim Podcast, mir in jeder Folge so ein Thema zu nehmen und das mal von unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und auch mit unterschiedlichen Menschen drüber zu sprechen. Und da eignet sich natürlich das Format Feature auch viel besser für. Und dann habe ich nochmal in meinem Umfeld so ein bisschen erzählt und dann hat sich jemand angeboten, so ja, ich kann dir dafür eine Musik komponieren. Das ist dann total eskaliert. Also er hat mir ein ganzes Album komponiert später noch. Also es ist wirklich ein sehr großer Crosstrack-Fan und versuche ihn immer wieder zu überzeugen, noch mehr Musik von sich vielleicht ins Netz zu stellen. Und ja, so ist das halt gewachsen. Und ich muss sagen, es ist halt immer so schwierig, wenn man auch so aus diesem Do-it-yourself-Bereich kommt und sich Sachen aneignet. Das bedeutet natürlich, dass die ersten Produktionen halt überhaupt nicht mehr etwas ist, was man sich heutzutage gerne anhört. Ja, aber damals habe ich einfach gesagt, so ja, ich versuche das jetzt mal. Ich versuche mal so ein Radio-Feature zu machen. Und eine Sache, die ich halt anders machen wollte, war auf jeden Fall, die sollen länger werden. Weil bei Radio-Features finde ich das immer ganz traurig, wenn die so nach 25 Minuten vorbei sind oder nach einer Stunde vorbei sind. Und da dachte ich so, nee, eigentlich will ich eher so ein flexibles Format, ne? Also wenn das halt 2 Stunden hergibt, dann gibt das halt 2 Stunden her und dann dauert das halt 2 Stunden. Und gerade wenn ich mit unterschiedlichen Menschen spreche, sagen die auch viele interessante Sachen. Also heutzutage wird man eher sagen so, ja, wir machen da halt eine Staffel draus und machen da halt ganz viele 25-Minuten-Folgen draus. Ich habe das dann halt als eine riesengroße Folge immer rausgehauen.
Ich erinnere mich auch noch, als ich die Folge gehört habe, da war ich schon auch beeindruckt. Also einerseits, ob der Länge und dann auch ob des Inhalts. Hast du Erfahrung gehabt tatsächlich so mit Feature-Produktion oder woher wusstest du, was du haben willst?
Nö, also ich habe gar keine Erfahrung, muss ich ehrlicherweise sagen. Null, nada. Also ich war sehr oft beim Radio für Interviews, eben zu meinen Büchern oder zur politischen Arbeit. Ich war ja vorher, bevor ich Bücher geschrieben habe, auch viel so im Bereich politische Kampagnen unterwegs, gerade im Bereich Datenschutz. Und da hängt man halt schon öfter mal beim Deutschlandfunk und spricht was ins Mikro. Und ich fand das halt auch immer so eine total tolle Atmosphäre. Und ich finde das Medium auch total toll, weil da kann man immer zu Interviews mit Jogginganzug hingehen und wirkt trotzdem total seriös, also so genau mein Format. Ja, also so die Idee kann ich gar nicht mehr sagen, wann die genau gekommen ist. Aber ja, ich habe mir dann halt einfach monatelang was angeeignet und habe dann vor allem auch viel mit Leuten gesprochen, die halt schon einen Podcast haben und habe die halt immer wieder gefragt, so, ne, was für Software nutzt du, wo hostest du, was kannst du empfehlen, wie machst du die Audiobearbeitung, was für ein Mikrofon benutzt du. Und dann habe ich mich langsam so ein bisschen vorangetastet. Und ich weiß noch, mein erstes Mikro war tatsächlich ein Mikro, das habe ich von einem befreundeten, ja, auch Radioreporter geliehen bekommen. Das ist so ein ganz uraltes Ost-Ding. Moment mal, ich kann mich sogar bücken und es euch kurz in die Kamera halten.
Ja, bitte.
So, jetzt rumpelt es hier ganz doll. Das ist das hier.
Ui.
Das ist ein ganz altes Ost-Ding und das hat er mal irgendwo günstig gebraucht, abgegriffen. Ist halt ein Kondensator-Mikrofon. Und hat dadurch einen ganz schönen Klang gehabt und hat tatsächlich einen besseren Klang gehabt, fand ich, für so eine einzelne Sprachaufnahme als das Zoom, was ich mir damals halt zur Aufnahme geholt habe. Und dann habe ich immer meine Tonspur dann trotzdem damit aufgenommen, beziehungsweise dann halt an Zoom angeschlossen.
Du hast dann aber irgendwann abgegradet, ne? Ich glaube, relativ schnell in 2019 hattest du dann neues Mikrofon, meine ich, wo du mal übers Camp gegangen bist, oder?
Ah, das Camp war auch 2019. Ja, stimmt.
Ich überlege gerade.
Ja, nee, also ich hatte tatsächlich dann halt so ein bisschen Crowdfunding gemacht. Man muss auch sagen, dieses alte Ding hatte auch so ein bisschen so einen Wackelkontakt. Also so ganz ideal war es nicht. Aber wenn der Wackelkontakt nicht da war, war der Sound schon richtig schön. Und dann dachte ich aber, irgendwie wäre es cool, gerade wenn ich halt beispielsweise bei Demos Leuten interviewen will, halt ein richtig gutes Reporter-Mikro auch zu haben. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe mir dann ein Yellowtech IXM gekauft und habe dann auch meine Hörerschaft gefragt, so hey, wollt ihr ein bisschen Geld mit in den Topf werfen? Und das habe ich dann benutzt, beispielsweise auf dem Chaos Communication Camp. Da bin ich halt rumgelaufen und habe Leute interviewt. Und das war wirklich, muss ich sagen, mit eine der schönsten Recherchen, weil ich natürlich sonst auch mit Freunden rumgehangen habe. Und dann saß ich den irgendwie 2 Stunden im Campingstuhl an diesen Gleisen. Also das Chaos Communication Camp, das findet am Ziegeleipark in Millenberg, fand das damals statt. Und dann gab es so eine Bahn, die halt im Kreis gefahren ist mit so kleinen Miniwagen. Und ab und zu sind halt auch Leute mit selbstgebauten Sachen vorbeigekommen. Ne? Und dann hatte ich mein Mikro dabei und dann habe ich laut gerufen, stopp, halt, äußere dich zu deinem Gefährt. Und dann habe ich Personen interviewt und das war wirklich, wirklich schön. Da haben sich auch viele Leute einfach auch gefreut, dass sie gefragt wurden, wie hast du denn das gebaut? Oder was macht eure Gruppe eigentlich? Und was auch bei der Camp-Folge sehr schön war, also ich versuche mir auch anzueignen, mehr mit Musik zu arbeiten, weil das kann man ja im Feature halt sehr gut machen. Das ist halt im Interviewformat eher nicht so passend. Und da hatte ich beispielsweise dann halt von Leuten, die so in der Demoszene aktiv sind, dann halt noch gefragt, kannst du mir noch ein paar Sounddateien schicken, die ich dann noch reinbauen kann? Oder man hatte so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Oder ich habe auch mit einer Band gesprochen, Systemabsturz, und dann deren Songs eingespielt. Und ja, also gerade so bei solchen Folgen, wo man wirklich rausgeht und mit Leuten spricht und wirklich von so einem Biotop auch berichtet mit einer eigenen Soundkulisse, muss man sagen, kann man mit dem Format Feature einfach viel mehr machen als mit einem normalen Interview-Podcast.
Das stimmt. Alex hat gerade so wissend genickt bei den Demos. Du bist auch Demo-Fan dem.
Ich kenne zumindest ein bisschen die Demos, also vom Hören die Demos hin, aber auch, ich glaube, Systemabsturz hatte, glaube ich, auch ein paar Features beim Logbuch, ne?
Ja, genau, das war nämlich abends, haben wir tatsächlich den ersten Auftritt von Systemabsturz, ich und ein Freund, gesehen, und dann haben wir die direkt halt auch nochmal Tim vorgestellt und meinen so, hier Tim, das ist absolute Entdeckung, die müssen ganz groß rauskommen. Und ja, Systemabsturz, muss man ja sagen, ist in den Jahren darauf ja auch so eine ganz feste Größe gewesen bei unterschiedlichen Events. Ja, weil sie halt einfach auch so Musik passend zu den politischen Forderungen sehr schön komponiert haben. Und ja, ich bin auch großer Fan und bin auch ein bisschen traurig, dass sie jetzt auch nicht mehr fürs Erste auftreten werden.
Du hattest jetzt gerade schon gesagt, du hast dir ganz viel selber beigebracht, sowohl Technik als auch Hardware. Vielleicht tatsächlich mal so Richtung Software und speziell jetzt Podlove. Wie bist du auf Podlove aufmerksam geworden als Hosting-Software? Weil du gerade auch gesagt hast, Hosting war dann auch ein Thema, wo du dich durchfragen musstest oder ja, wie du dann veröffentlichst.
Ja, also so einen eigenen Blog hatte ich ja auch schon seit Jahren. Ich muss dazu sagen, meine erste Webseite hatte ich, glaube ich, so mit 13 oder so. Also so Grundlagen sind mir halt auch schon vertraut. Und damals hatte ich sehr viel Spaß mit shitty GIF-Grafiken einfügen auf so eine Webseite. Das hat mir große Freude als 13-Jährige betrachtet. Und es gab so diese Bereitschaft, ein bisschen rumzuspielen oder auch rumzublödeln. Muss man halt haben, um sich da halt auch nachhaltig Dinge aneignen zu können. Und ja, dann habe ich einfach gefragt, ne, also wie macht ihr es? Und dann gibt's ja auch durchaus unterschiedliche Positionen. Ne? Also einige sagen dann, ich gehe zum externen Dienstleister. Für mich war aber immer klar, ich will halt nicht in Abhängigkeit geraten. Ja, nachher sagt der Anbieter, ich verdoppel jetzt meine Preise oder so. Und dann wird halt alles kompliziert mit Umzug. Und dann dachte ich so, nee, ich will das halt alles selber unter meiner eigenen Kontrolle haben. Und ich muss dazu sagen, dass halt auch die Überlegung, Podcasts zu machen, was da auch ein bisschen eine Rolle gespielt hat, war eigentlich auch so die Überlegung, was sind eigentlich direkte Kanäle, wie man Leute erreichen kann, wo man eben nicht einer Plattform ausgeliefert ist. Ne? Also man kann beispielsweise, das sieht man ja jetzt auch schon sehr schön bei X, ne? Also man Twitter bzw. Ex-Twitter, man kann noch so viele Follower auf Twitter haben, wenn dann halt ein neuer Eigentümer da ist, der halt sich antisemitisch und verschwörungsideologisch und offen rechts äußert, dann kann man sich halt überlegen, ne? Also will ich da halt weiter bleiben und Teil des Problems sein oder ja, sage ich dann halt Tschüss zu der ganzen Reichweite, die man sich da über die Jahre aufgebaut hat oder die sich da angesammelt hat, und fängt einfach nochmal von vorne an. Und das Medium Podcast ist ja halt auch durch die Feed-Struktur, wenn man jetzt nicht bei einem großen also ja bei einer geschlossenen Gated Community halt drin ist, gibt einem ja die maximale Freiheit und die maximale Unabhängigkeit. Und das war mir halt von vornherein wichtig. Und deshalb habe ich mich dann halt für Podlove in Kombination mit WordPress entschieden. Ja, ich muss sagen, ich bin halt nach wie vor extrem zufrieden. Ist ja halt auch super easy, muss man wirklich sagen. Und sehr nutzerinnenfreundlich.
Das freut uns natürlich zu hören, weil wir natürlich auch immer überlegen, wie attraktiv ist denn das Angebot, was wir machen, weil natürlich auch schon so die Sogwirkung von den großen Plattformen, die sehen wir natürlich auch. Und das dann steht hier, klicken und nimm deinen Podcast auf und veröffentlich ihn dann gleich bei uns. Und wenn du dann auf der anderen Seite sagst, ja, du brauchst erstmal ein WordPress und so, da überlegen wir dann tatsächlich auch immer, wie attraktiv ist das oder wie kann man es attraktiver machen? Und gerade diesen Punkt, den du gemacht hast, dass man halt alles unter der eigenen Kontrolle hat, den noch stärker nach außen kehrt. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt mit anderen Podcasterinnen und Podcastern vielleicht auch in Kontakt stehst. Nimmst du das wahr, dass andere vielleicht tatsächlich sagen, das ist mir zu kompliziert?
Ja, also man muss sagen, da gibt es ja auch wirklich sehr unterschiedliche Welten. Ne? Also so sage ich mal, ich komme ja eher also aus dieser netzpolitischen Bubble. Da ist halt eher auch so der gewisse Stolz, es selbst machen zu wollen, es selbst machen zu müssen, halt auch bei vielen da. Und da ist halt auch eine gewisse grundlegende Technikbegeisterung meistens auch schon da. Ne? Das würde ich halt nochmal trennen von Leuten, die halt vielleicht nicht so Berührungspunkte mit Technik hatten, die vorher vielleicht auch keine eigene Word-Seite haben. Weil ich muss sagen, wenn man halt schon mal also nur ein eigenes WordPress irgendwie aufgesetzt hat, dann muss man sagen, ja, das ist dann jetzt halt auch nicht die Welt, dann halt noch Podlove irgendwie draufzusetzen. Das sind ja halt auch nur ein paar Klicks. Also es ist halt super easy. Also hier auch nochmal als kleine Werbung. Und dann gibt's aber halt auch, also ja, für so Leute, die es aber noch nie gemacht haben, für die ist das dann natürlich so ein bisschen vielleicht abschreckend, kann ich mir vorstellen. Und dann gibt's natürlich auch die voll professionellen Podcasts, die halt wirklich beim Label sind, wo das Label sich halt um alles kümmert, die halt entweder eine Lösung für sich im Haus haben oder man ist halt bei einer großen Plattform unter Vertrag und da stellen sich halt eh solche Fragen nicht. Aber das war für mich tatsächlich halt von vornherein klar, dass ich halt meinen Podcast frei zugänglich machen will. War halt dann auch irgendwann so die Frage, will man Werbung schalten? Ich habe tatsächlich auch Angebote bekommen, so hier, können wir Werbung in deinem Podcast schalten? Auch teilweise für ganz coole Sachen, nämlich für andere Podcasts von einer sehr großen deutschen Zeitung. Aber dann hatte ich gedacht, so nee, also eigentlich, ich mag keine Werbung und solange sich das noch irgendwie stemmen lässt von den Kosten und der Arbeitszeit, dass man es halt über Spendenfinanzierung hinkriegt. Ich glaube ja immer an das Gute in Menschen, dass Leute sagen so, ich finde es wertvoll, dass es hier ja einen werbefreien Podcast gibt. Ich finde es wertvoll, dass etwas nicht in der Gated Community ist, sondern alle Leute erreichen kann, die Interesse an politischer Bildung haben. Und ja, deshalb habe ich mich halt für dieses Konzept entschieden. Also man muss sagen, da waren halt aber auch so ein bisschen grundlegende Gerechtigkeitsüberlegungen auch da und auch ein bisschen eine gewisse Sorge, weil man einfach auch sieht, dass die Podcast-Community sich in den letzten Jahren auch drastisch verändert hat durch die Macht großer Plattformen. Und da halt natürlich auch die Frage, wie geht das in Zukunft weiter? Und ich persönlich fühle mich da am wohlsten mit meiner Positionierung, dass ich da halt einfach komplett unabhängig bin. Ja, also ich kann mich entscheiden, dass ich halt irgendwelchen Plattformen erlaube, halt auch meinen Podcast mit reinzunehmen. Aber ich kann mich jederzeit auch umentscheiden. Und wenn mein Hosting-Anbieter plötzlich irgendwie, keine Ahnung, zu viel Schnaps getrunken hat und mir meint, irgendwie meine Kosten verdreifachen zu müssen, dann kann ich halt einfach umziehen, so, ne? Und das ist halt mit so einer Lösung viel eher machbar. Natürlich hat man dadurch auch mehr Arbeit. Also ich hatte tatsächlich, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten oder vielleicht sogar schon vor einem Jahr, die Situation, dass ich halt, sobald ich einen neuen Podcast hochgeladen habe, halt krasse Traffic-Probleme hatte und dann musste ich halt ein bisschen upgraden bei meinem Anbieter, weil es halt einfach zu viel Traffic war. Ne? Also ist aber natürlich auch positiv, weil das heißt, dass der Podcast wächst.
Das ist ein schönes Problem auf jeden Fall. Also in dem Moment natürlich ein Problem, aber das
am Anfang war es aber so, ne, dann dachte ich so, ja, das ist wieder Action und dann läuft irgendwas bei der Vertragsumstellung wieder schief. Ja. War es natürlich nicht. Also ging alles super, war so eine Kleinigkeit, die man da halt noch anpassen musste. Aber dann so die 2 Monate davor habe ich nur noch nachts released, weil es nachts keinem auffällt, dass die ersten paar Stunden die Seite teilweise nicht erreichbar ist. Also es war schon so ein bisschen peinlich, aber es war halt einfach nur, weil ich es so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, den Vertrag zu upgraden. Und jetzt habe ich das gemacht und jetzt ist es total problemlos.
Aber interessant, im Grunde hast du eigentlich genau unsere Kernzielgruppe beschrieben. So mit dem, okay, ich habe schon einen Blog, ne? Das geht natürlich auch auf Leute, die sich vielleicht extra WordPress installieren würden, wenn sie es noch nicht haben, aber es ist natürlich ideal, wenn das WordPress schon da ist, weil dann ist der Schritt natürlich viel kleiner, sich da dann das Plugin noch zu installieren. Dann natürlich die erste Hürde ist groß des Setups, aber die Hürde erscheint natürlich viel kleiner, wenn man schon im Hinterkopf hat, okay, ich möchte mich hier explizit unabhängig machen von Plattformen. Ja, dann nimmt man auch so eine gewisse Lernkurve in Kauf. Die Hürde würde für jemanden viel größer erscheinen, der sich nur denkt, okay, ich will jetzt irgendwie einen Podcast machen, gehe ich hier zu irgendeinem Anbieter, der mir sagt, kostenlos und ich kann dreimal klicken, dann ist es da und ja, läuft doch. Oder irgendwie WordPress aufsetzen, hosten und muss ich irgendwo Geld bezahlen. Warum denn? Ne? Also da bist du ja eigentlich schon unsere ideale Nutzerin.
Ja, also das hoffe ich doch. Ich hoffe, ich benehme mich gut. Aber tatsächlich, also so mit dem selbst WordPress, also man muss da natürlich halt, also ich musste da halt schon so ein paar, ja, kleine Anpassungen vornehmen, ne, wo ich nicht weiß, ob das für jemanden halt vielleicht schon total demotivierend ist, der sich noch nie mit Sachen beschäftigt hat. Ne? Also, dass man beispielsweise manuell umstellen muss, was die maximale Upload-Größe ist. Das ist standardisiert bei WordPress halt anders und das muss man halt schon über FTP ändern. Oder vielleicht gibt es halt auch irgendwelche Klick-Installationen, wo man das dann halt direkt irgendwo einstellen kann, weiß ich nicht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es halt so ein Punkt für manche Leute ist, wo man denkt so, oh, ach, nee, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also das wäre natürlich die Frage, ob es nicht mal so eine Idee wäre, dass halt irgendwie so ein Anbieter da ist, so sagt, ich mache rundum, ich mache dir ein schönes Paket und du brauchst gar nichts mehr machen und halt spezialisiert für Podcasts. Aber ich vermute mal, der Markt ist dafür vielleicht auch einfach nicht groß genug. Oder viele Podcaster sagen vielleicht auch, ich brauche gar keine Webseite dazu, ich brauche gar keine Kommentarspalte, mir reicht es, wenn ich irgendwie auf Spotify da bin. Und da muss man sagen, gibt's ja halt auch, habe ich das Gefühl jedenfalls, auch in der, sag ich mal, in den unterschiedlichen Altersgruppen halt sehr große Unterschiede. Also gerade bei den Jüngeren finde ich teilweise schon besorgniserregend, dass Podcast hören eigentlich gleich Spotify oder gleich irgendeine Plattform ist. Das finde ich eigentlich sehr schade.
Ja, das Marketing von Spotify ist gut dabei. Ja.
Ein bisschen mehr Budget, als wir das haben, das stimmt.
Minimal. Ich sehe es ja auch, wenn ich mit Leuten über Podcasts spreche oder wenn sie ihren Podcast starten wollen, das größte Argument für Spotify oder Anchor von Spotify ist ja immer, da kann ich halt kostenlos hosten. Ne? Und in dem Moment, wo du halt sagst, okay, du kannst es auch selber hosten, aber dann brauchst du halt mindestens auch mal 5 € im Monat für deinen Blog oder du hast jetzt tatsächlich auch nochmal dein Traffic erhöht. Wenn du dann damit kommst, dann sagen die meisten ja schon, mal gucken, ob mir das wert ist. Das ist schon, glaube ich, eine große Eintrittshürde, vielleicht tatsächlich auch gleichbedeutend mit der, dass ich das WordPress administrieren muss. Aber ich glaube, wir alle sind schon der Meinung, dass Software oder Dienste im Netz, dass wir da gerne für bezahlen, wenn wir dafür ein gutes Gefühl dabei haben. Aber diese Kommunikation, die ist halt, finde ich, sehr schwer zu führen auch. Also man kann da immer wieder drauf hinweisen, aber ich weiß nicht, wie man das vielleicht noch positiver besetzen kann. Also diese Make-it-yourself-Attitüde, die habe ich auch den Eindruck, nimmt so ein bisschen ab.
Man muss es mal wieder erneut ansprechen, wenn mal wieder irgendeine wichtige Plattform von einem Idioten übernommen wird und digitale Souveränität vielleicht als Gegenargument, hey, wie wär's denn? Ein bisschen mehr Mühe, aber dafür hast du dann deine Inhalte, deine Follower, was auch immer dir gerade wichtig ist, mehr unter Kontrolle.
Ich habe gerade deine aktuelle Folge oder die vorletzte Folge jetzt auch nochmal gehört in der Vorbereitung mit Dennis Horn über Twitter und X, wo er auch drüber spricht, dass dieser Boom für Mastodon, der war dann kurz da, wo Elon Musk Twitter übernommen hat und mittlerweile aber auch viele bei Blue Sky sind. Du hast ja auch gesagt, du hast da einen Account, würdest dir aber wünschen, dass halt mehr Leute auf Mastodon sind. Ja, diese Gegenbewegung, die ist natürlich schon immer sehr, sehr groß, wenn man dann irgendwie sieht, okay, jetzt ist was passiert, alle gehen zu den freien Plattformen und dann kommen sie aber doch wieder zur nächsten geschlossenen Plattform zurück, weil die irgendwie tatsächlich den einfacheren oder schöneren Knopf habt ihr es, glaube ich, in der Folge genannt.
Ja, wobei ich sagen muss, also meiner Wahrnehmung nach gibt es halt schon eine recht stabile, ja, Grund-Community oder aktive Community bei Mastodon. Ich würde aber schon sagen, dass halt stark auch netzpolitisch interessierte Gruppierungen da halt deutlich aktiver sind oder stärker präsent. Wobei man sagen muss, das hängt natürlich auch ein bisschen mit den dezentralen Strukturen zusammen. Also ich bin beispielsweise auf dem Server von Chaos Social. Das ist halt so inoffiziell halt so viel CCC-Umfeld. Und da ist halt schon extrem viel Aktivität. Also auch wenn man so dann in der lokalen Timeline guckt, da ist halt eigentlich immer was los und immer zu den Themen, die einen dann halt interessieren, wenn man so in dieser Bubble auch unterwegs ist. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich glaube, vielleicht ist so diese Zeit auch vorbei, wo man sagt, so die Leute sind auf einem sozialen Netzwerk, ne? Also so wie damals diese Diskussion über Facebook, das ist ja schon längst vorbei. Die Leute sind nicht mehr Single-Homing, sondern die sind halt Multi-Homing. Für Bilder hat man halt irgendwie Insta. Für ja, nachmittags Trash-TV gucken haben Leute dann halt TikTok. Und für ja, andere Sachen, berufliche Sachen, sind sie dann halt eh nochmal bei LinkedIn oder bei Xing. Und ja, so politische Informationen halt viel, ja, dann entweder Twitter, also X oder halt irgendwie Blue Sky oder Mastodon. Ich habe eh das Gefühl, dass das viel fragmentierter tatsächlich ist und gar nicht es mehr so diesen einen Dorfplatz gibt, wie problematisch dieses Bild auch immer sein mag, wo man dann zusammenkommt, um sich am Wochenende 2 Stunden anzuschreien, weil irgendjemand irgendwas gepostet hat. Ja, diese Stimmung ist halt einfach weg, hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Ja, aber tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass halt ja, freie Alternativen wie Mastodon halt auch, ja, langfristig eben auch eine Option sind, weil ich glaube, das ist gar nicht, auch, es muss gar nicht so sein, dass so ein Netzwerk halt von allen immer sehr aktiv genutzt wird, aber einfach zu wissen, es gibt eine Ausweichstruktur, es gibt eine Ausweichplattform, da habe ich eh schon mal einen Account, da weiß ich grob, wie es funktioniert, da habe ich halt schon mal irgendwie eine Software genutzt, um halt meine Follower von X rüber zu retten. So. Allein dass es das gibt, ist halt schon eine indirekte Verhandlungsmasse. Und jetzt muss ich sagen, ich bin bei dem Thema auch so ein bisschen ideologisch vorgeprägt, weil meine Masterabschlussarbeit war tatsächlich zum Thema Market Entry Options for Decentralized Social Networks am Beispiel von Diaspora.
Stimmt, das
das gab es auch mal, ja.
Das gab es mal, da hatte ich auch einen Account, ja. Hm. Da ist aber tatsächlich nicht so viel passiert wie jetzt bei Mastodon. Also ich muss auch sagen, mir fehlt jetzt auch gerade nicht viel von ehemals Twitter, seit ich da weg bin. Also ich finde tatsächlich viel auf Mastodon. Und wahrscheinlich auch eine große Schnittmenge von der Community, die auch ja unsere Software nutzt oder wenn sie Podcast macht, unsere Software nutzen würde. Vielleicht mal, genau, falls die anderen drei Fragen haben, grätscht gerne rein. Gerade noch nicht. Ich habe zumindest, genau, ich habe noch ein paar.
Ja, ich dachte, jetzt kommt so die Frage, Katharina, Kapitelmarken, warum nicht?
Warum?
Genau, das hast du im Vorgespräch gesagt. Warum machst du keine Kapitelmarken? Du hast am Anfang gesagt, 2 Stunden war die erste Folge schon mal lang. Genau, warum machst du keine Kapitelmarken und wie sieht dein Workflow trotzdem aus?
Ja, also das mit den Kapitelmarken, tatsächlich damals, als ich überlegt habe, welche zu machen, war mir das zu viel Arbeit. Also ganz klar, weil du musst dir vorstellen, also so ein 2 Stunden, 1,5 Stunden Feature-Format, da sitze ich halt wirklich mehrere Wochen dran, das ist nicht übertrieben. Also ich habe die einzelnen Interviews, dann höre ich da halt nochmal durch, dann schneide ich die zurecht, ich schreibe das komplette Skript für die Folge, ich suche noch Quellen raus, ich recherchiere Zahlen, also das ist mehrere Wochen Arbeit. Und am Ende bist du halt auch irgendwie froh, dass es dann weg ist. Und dann sich nochmal hinzusetzen und überall Kapitelmarken reinzuhauen, das war mir dann halt einfach an der Stelle zu viel. Und ich habe da drauf verzichtet und zwischendurch habe ich nochmal nachgedacht, so, oh, ich glaube, es ist im neuen Software-Update irgendwie auch übersichtlicher und einfacher. Und dann habe ich gesagt, so, nee, der Zug ist abgefahren. Also vielleicht mache ich es noch irgendwann mal. Aber mittlerweile hat sich auch das Format ja ein bisschen verändert. Also ich habe ja angefangen mit Feature. Mittlerweile ist es halt auch eher regelmäßiger Interview-Podcast geworden, weil einfach auch durch die Arbeit, durch das Schreiben, ich halt nicht Zeit hatte, ein paar Wochen pro Folge dran zu sitzen. Und der Rhythmus hat sich verändert. Also 2019 hatte ich so eine Folge im Monat und das ging auch nicht mehr, weil das halt einfach auch unglaublich viel Arbeit pro Folge ist. Wobei ich mir natürlich auch immer Themen raussuche, die mich interessieren, wo ich mich auch ein bisschen schon auskenne. Aber trotzdem liest man ja ein paar Bücher dazu noch und guckt sich viel an und muss ja auch den Schnitt und alles machen. Das ist halt schon extrem viel. Und jetzt ist es halt eher Interview alle zwei Wochen mit einer Person, die ich spannend finde, die beispielsweise ein interessantes Buch geschrieben hat oder die einem erklären kann, warum die AfD derzeit bei 20% steht.
Kannst du so eine groben Richtwert geben, was deine Einschätzung ist, so der Faktor eine Stunde Feature zu eine Stunde Interviewproduktion für dich? Also wie viel mehr ist ein Feature?
Ein Vielfaches, mal 10, mal 15. Mhm. 15, ich weiß nicht, müsste ich nochmal anschauen, wobei man das halt auch nicht so einfach sagen kann. Also es gibt ja unterschiedliche Parameter oder Überraschungskarten, die man halt ziehen kann. So, ne? Gehen Sie ins Gefängnis, keine 4.000 Euro und so weiter. Das ist dann beispielsweise halt irgendjemand hat bei der Aufnahme irgendwas mit dem Mikro komisch gemacht. Und dann hat man halt einen super O-Ton, will den auch auf jeden Fall verwenden, weil das Gespräch super war. Aber dann hat man halt irgendwas da drin, was echt ätzend ist. Sei es ein Hall, sei es so ein ganz ekelhaftes Hintergrundgeräusch, sei es eine leichte Übersteuerung oder irgendwas. Und dann kann es halt sein, dass man halt stundenlang sich halt mit einer Software hinsetzt und versucht, wie kriege ich das raus? Ne? Also wie kriege ich das hin, dass sich das wie ein Mensch und nicht wie ein Alien anhört? So im schlimmsten Fall wirklich. Oder wie hört es sich zumindest nicht mehr so an, als würde jemand in der Kirche ein Interview geben, weil so viel Hall da ist. Und da kann man durchaus halt auch mal, ja, also ich jedenfalls so 3-4 Stunden dran sitzen, bis ich die optimale Lösung gefunden habe. Aber dann habe ich auch immer so ein Befriedigungserlebnis, ne? Also ich habe ja wieder was gelernt und so. Na, also es ist dann ja auch nicht immer so, dass es nur ärgerlich ist. Und bei Musik ist es halt auch so, wenn man sagt, man hat halt irgendwie eine Passage, wo man was einspricht, wo man im Hintergrund so einen gewissen Stimmungston haben will von der Musik, dann kann es halt auch sein, dass man manchmal nur eine Stunde halt an so einem 3-Minuten-Stück Untermalung sitzt, bis man halt irgendwie die ideale Soundkulisse gefunden hat, wo man denkt, okay, das passt jetzt vielleicht ganz gut. Von daher finde ich, kann man das auch nicht so pauschal sagen, für ein Feature baue ich halt immer so und so lange. Also es ist halt am Ende des Tages natürlich auch ein Liebhaberprojekt. Ich glaube, wenn man nach Effizienzkostengründen gehen würde, hätte ich niemals angefangen, so, oh ja, mache ich mal ein Feature-Format. Also somit das Aufwendigste, was man machen kann. Why not? Ich habe ja Zeit.
Ja, aber es ist natürlich, ist auch, wie du sagst, wenn es einem Spaß macht, ist es natürlich auch schön, damit seine Zeit zu verbringen und da so rumzutüfteln, was jetzt gut klingt und wie man es dann zusammenbastelt. Und klar, wenn du es jetzt abrechnen müsstest, die Stunden, dann würdest du auch eine sehr lange Rechnung produzieren. Aber ich finde auch, dieses Rumbasteln ist eigentlich immer so, da kann man sich auch sehr schön drin verlieren. Wenn du das dann fertig geschnitten hast, wie machst du denn dann weiter? Also wie kommt es denn dann, Alex?
Meine Frage wäre, mit was für ein Schnittprogramm arbeitest du eigentlich?
Ah ja.
Also quasi bevor es überhaupt losgeht, bevor die Daten bei Podlove landen.
Ja, also Reaper, Ultraschall, genau, das ist meine Wahl. Ich habe am Anfang noch Audacity benutzt oder Audacity und ja, find Reaper aber irgendwie gemütlicher und angenehmer. Wobei ich auch sagen muss, ich nutze halt nicht alle von den vielen Zusatzfunktionen. Und einige Sachen mache ich dann halt auch nochmal, also so beispielsweise Post-Production mache ich dann halt auch nochmal anderswo. Also wenn es jetzt halt noch um Audiofilter geht oder halt irgendwie Rauschfilter oder so etwas, dann nehme ich dann halt auch noch was anderes für. Und hierzu muss man sagen, gab es auch eine Veränderung. Also ich habe so in den ersten Jahren alles immer komplett selbst geschnitten und irgendwann war es dann halt aber auch so, weil die Bücher so erfolgreich waren und ich halt auch in einigen Wochen einfach echt viele Lesungen habe und im Zug kann man nicht so gut schneiden. Da kann man eher andere Sachen gut machen, wenn überhaupt. Ja, dass ich dann teilweise das halt angefangen habe auszulagern. Das heißt, ich habe einen externen Dienstleister, der für mich schon mal so grob vorschneidet und es halt so schon mal grob das Gröbste bereinigt und ich gehe dann aber trotzdem nochmal drüber. Also ich habe es jetzt nicht so ganz ausgelagert, das fällt mir glaube ich noch schwer, das so loszulassen, wenn man das vorher alles selbst gemacht hat. Ja, aber momentan muss ich sagen, geht's halt auch nicht anders. Ich hatte nämlich vor so 1,5 Monaten, hat es glaube ich so angefangen, so ein bisschen Sehnenscheidenprobleme und da ist ja eigentlich so die Empfehlung, eigentlich gar nichts mehr mit der Maus machen. Und da war halt einfach auch klar, so ich kann halt nicht im Notfall sagen, ich mache es halt selber, sondern das muss halt komplett ausgelagert werden. Und das hatte ich dann halt auch meiner Hörerschaft so kommuniziert und gesagt, so ja, ich versuche halt jetzt auf einen 2-Wochen-Rhythmus zu gehen und so, wie ich die Zahlen interpretiere, gefällt euch das ganz gut. Das schaffe ich aber einfach auch nur, wenn ich einen Teil auslagern kann, sonst funktioniert es einfach nicht und das kostet dann halt einfach leider Geld und habe dann halt auch nochmal einen Spendenaufruf gemacht.
Das ist, glaube ich, auch legitim. Also für so ein Format alle 2 Wochen, das neben tatsächlich der anderen Arbeit, die du noch machst, willst du ja sicher auch mal.
Aber jetzt, also ne, das ist halt fürs einfache Interviewformat. Ne? Also
ja,
ich glaube,
ja, genau.
Feature mache ich interessanterweise immer noch. Und da hat sich so ein Kindheitstraum erfüllt. Der Deutschlandfunk hat irgendwann mal bei mir angefragt und meinte so, ach, Frau Nokun, können Sie sich nicht vorstellen, mal ein Radio-Feature bei uns zu machen? Und jetzt habe ich schon das dritte gemacht. Genau, also das erste war zum Thema Esoterik im Gesundheitsbereich. Das zweite zum Thema Verschwörungsglaube und Klima. Und das dritte war jetzt zum Thema so esoterische Kinderwunschbehandlungen. Und das sind halt immer so 25-Minuten-Formate bei Zeitfragen. Das heißt, ich kann so meine Feature-Gelüste immer noch ausleben, aber mache das dann mittlerweile dann halt auch für den Deutschlandfunk, was auch cool ist, weil ich dann natürlich auch viel lernen kann. Ne? Also man kann da beispielsweise sich entscheiden, mache ich halt wirklich alles selber und gebe das so ab oder möchte ich beispielsweise, dass halt noch jemand Regie macht. Und da hatte ich beispielsweise auch bei den ersten 2 Folgen gesagt, das wäre mir sehr lieb, wenn jemand anders Regie macht. Weil dann hat man jemanden im Aufnahmeraum sitzen und der sagt dann halt, das sprichst du jetzt nochmal. Ne? Also da war die Betonung da so ein bisschen komisch oder da hattest du ein bisschen anderen Atmer oder versuch mal vielleicht im Stehen das einzusprechen. Es gibt ja auch nochmal eine andere Stimmung. Das heißt, man kann da so wirklich von den Profis der Profis nochmal alles an Kompetenzen absaugen und das fand ich auch sehr schön und finde die Zusammenarbeit da auch sehr angenehm.
Und da kannst du auch GEMA-pflichtige Musik spielen, wenn du das wolltest.
Ja, wenn ich das wollen würde, könnte ich das machen. Also das habe ich tatsächlich bei den Deutschlandfunk-Sachen auch immer ausgelagert und gesagt, mit Musik, das macht lieber jemand von euch. Ne? Also ich mache das Skript und markiere so grob, wo könnte vielleicht Musik reinpassen. Aber das macht dann tatsächlich die Regie. Das heißt, ich gebe da halt so die einzelnen Sprechblöcke, die ich da halt von Interviews habe oder auch von mir, da halt quasi ab. Und bei den ersten 2 war es so, dass ich im Studio aufgenommen habe und beim letzten war es so, dass ich tatsächlich zu Hause aufgenommen habe.
Und du machst es dann aber trotzdem auch mit Ultraschall oder kriegst du dann so eine Software, wo dann heißt, hier beim Deutschlandfunk schneiden wir nur mit dieser Software und bitte installieren Sie sich diese.
Wüsste ich nicht von.
Wenn du dann deinen eigenen Podcast soweit geschnitten hast und fertig hast, wie sieht denn dann dein Workflow weiter aus? Du hast gerade schon gesagt, du lässt es dann nochmal extern durchrechnen. Machst du es mit Auphonic, was wir hier auch ja tatsächlich gut und gerne benutzen und jetzt auch integriert haben in die neue Version noch stärker? Oder nutzt du da was anderes und wie kommt es dann von da nach Podlove?
Ja, also ich habe tatsächlich, also mir wurde von allen Seiten Auphonic empfohlen und es wird gesagt, oh, das ist das Beste, das ist das Tollste. Und das Problem, das ich halt so ein bisschen damit hatte, ist, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist, ne? When the shit hits the fan, ne? Also wenn wirklich Alien-Geräusche dann plötzlich aus den Lautsprechern kommen oder halt irgendein Kratzen, irgendein fieser Zwischenton oder irgendetwas, was wirklich, wirklich ein super Spezialfall ist, dann konnte mir auch Auphonic eigentlich da nie so wirklich kompetent weiterhelfen, oder es war sehr übersichtlich, wann Auphonic mir weiterhelfen kann. So, ne, also so ein, wenn die Aufnahme gut ist, dann kann man damit halt, ja, so eine Standardbearbeitung machen, aber wenn man Sonderwünsche hat, dann ist halt klar, braucht man eine andere Software und da nutze ich halt RX, aktuell in der Version 10. Das ist halt eine Software, wo man halt ganz viele unterschiedliche Feature hat, wie beispielsweise auch automatische Atemunterdrückung. Man kann halt an super vielen Parametern von der Sounddatei halt Sachen ändern und halt manuell auch so ein bisschen rumexperimentieren. Und Auphonic ist halt so eine One-Fits-All-Lösung, ne, die halt natürlich manchmal ganz okay sein kann. Ich muss sagen, dass ja manchmal, aber gerade wenn ich dann eher Sachen habe, wo ich sage, dass ist eine Herausforderung oder da möchte ich doch mal noch ein bisschen nachbearbeiten, weil die Person vielleicht Heuschnupfen hatte und dann halt so immer so beim Atmen so ein leichtes Hochziehen ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Aufnahme kennt. Das hört man halt einfach nicht gerne und das macht den Sprechenden halt einfach auch mega unsympathisch. Oder also man hört so, also wer schleimt einem schon, also wer lässt sich gerne schon das Ohr voll schleimen? Und wenn man das einfach rausfiltern kann, automatisiert, spart das natürlich mega Arbeit, weil per Hand, das ist halt einfach super viel. Also habe ich auch schon mal gemacht, aber es ist halt wirklich dann an der Stelle Lebenszeit, die ich dann eher anderweitig irgendwo investiere.
Das heißt, du kriegst dann aus der Software deine fertige Audiodatei raus, die du dann hochlädst nach WordPress oder auf einen anderen Server, von wo du aus dann du weitermachst.
Ja, wobei manchmal mache ich halt auch eine Mischung, dass ich halt irgendwie eine Tonspur durch Auphonic jage, die andere Tonspur sage ich so, ja, die hat eher andere Probleme, da ist halt vielleicht eher was anderes angesagt. Oder ich nehme halt mit RX vorher halt irgendwelche Sachen raus, wo ich weiß, dass Auphonic die nicht rausfischen wird oder Probleme bekommen wird. Und da Experiment, also bin ich gerade immer noch so im Prozess des Findens, was gut passt oder nicht passt.
Nutzt du dann, Erik, gerne.
Ja, ich würde mal darauf hinaus, dass also Auphonic ist ja auch so eine schöne Metadatenschleuder. Also gerade irgendwie Transkripte können die ja, also durch natürlich andere Drittdienste wieder erzeugen. Hast du mit sowas mal probiert? Ich glaube sogar Kapitelmarken kann man mittlerweile automatisch generieren lassen, aber weiß nicht, wie gut das oder schlecht das für deine Formate funktionieren würde. Also mit Transkripte haben wir zumindest im Einsatz.
Ja, also ich habe in meinem Leben schon sehr viele, sehr ausführliche Diskussionen bei sehr viel Bier über die Möglichkeiten von Transkripten bei Software geführt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich sehe den Benefit nicht so, außer dass es halt vielleicht durchsuchbar ist. Und das ist, glaube ich, nur ein Spezialinteresse von relativ wenigen Leuten. Und da habe ich für mich gesagt, mache ich nicht so. Also ich versuche dann halt einfach in der Ankündigung der Podcast-Folge die wichtigsten Schlagwörter drin zu haben. Und das Transkript jetzt nicht nochmal extra im Netz oder solche Sachen. Mhm. Lass das auch nicht erstellen. Also es gibt ja auch andere, ich glaube Riverside oder noch andere, die bieten das halt auch an. Ich glaube, also auf Englisch ist es, glaube ich, ganz okay. Ich weiß gar nicht, wie es beim Deutschsprachigen ist. Ja, aber ich nutze es gar nicht. Also ich habe mal eine Zeit lang, am Anfang vom Podcast habe ich gerade bei den Feature-Folgen, fand ich es manchmal so schade, dann hat man noch so ein sehr langes, ausführliches Hintergrundgespräch mit jemandem und dann habe ich aus diesem Gespräch dann halt Teile transkribiert und daraus nochmal ein Interview für einen Blog gemacht, um auch ein bisschen Werbung für die Podcast-Folge zu machen, oder weil ich einfach das Gefühl hatte, da sind nochmal ein paar wichtige Aspekte drin, fände ich wichtig, wenn Leute das nachlesen können. Aber mittlerweile mache ich das eigentlich gar nicht mehr, weil das halt einfach auch ziemlich aufwendig ist.
Ist vermutlich auch eine Frage des Themas, weil ich meine, wenn bei uns irgendwie was falsch transkribiert wird, naja, interessiert auch keinen, aber wenn es dann um ernstere Themen geht und dann dort vielleicht irgendwas kritisch, falsch, automatisch transkribiert wird und einem da irgendwie da ein anderes Wort in den Mund gelegt wird, das ist vielleicht auch Kriterium, ob man sowas einsetzen möchte.
Also das ist halt auch nochmal die Sache dann, also ich habe ja halt auch teilweise Leute, die halt relativ prominent sind im Podcast und da würde ich einfach, also ich glaube, ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich nicht alles nochmal doppelt gecheckt habe und geprüft habe, dass ich halt jemandem nicht irgendetwas in den Mund lege. Und das wäre halt einfach wieder 2 Stunden extra. Ne? Ja. Und das geht dann einfach nicht.
Nimmst du in der Regel mit den Leuten vor Ort auf oder hast du, oder ist das remote? Wie ist denn deine Situation? Also du hattest ja dieses Reporter-Mikrofon. Das war natürlich dann schön auf dem Camp, wo du dann quasi hin und her reichen konntest. Wie machst du es aktuell? Also sind die alle, trefft ihr euch an einem Ort oder macht ihr es übers Netz?
Ja, also diese Anschaffung des Yellowtech ist halt auch so eine Ironie in sich. Also ich habe 2019 hatte ich das dann gehabt und dachte so, wow, jetzt kann ich ganz viel zu Events gehen und Leute interviewen und so weiter und so fort. Und was kommt? Es kommt eine Pandemie und ich glaube, ich habe niemanden so viel mit diesem Interview interviewt wie mich selbst. Ja, weil ständig dann halt auch Anfragen, Medienanfragen kamen zu den Büchern. Und zu Beginn der Pandemie war es ja auch so, dass man auch nicht mehr ins Studio gekommen ist für eine Aufnahme. Und dann waren die Leute immer sehr glücklich, wenn man remote aufnehmen konnte. Und dann habe ich halt mit diesem Reporter-Mikrofon, mit dem ich eigentlich andere Leute interviewen wollte, eigentlich permanent nur mich selbst interviewt und dann die Audio-Files rübergeschickt. Ja, das war so ein bisschen die Tragik der Geschichte.
Und jetzt aktuell, also die letzten Interviews, die du jetzt geführt hast, also zum Beispiel mit Marlene Engelhorn oder mit Dennis Horn, die waren dann vor Ort oder?
Nee, also ich glaube, ich habe tatsächlich nur in den letzten Jahren, ich müsste mir jetzt mal überlegen, aber ich glaube, ich habe tatsächlich nur 2 Interviews nicht remote geführt.
Mhm, okay.
Jetzt könntet ihr natürlich raten, welche. Mal gucken, ob ihr es herausfindet.
Ja, vielleicht eins in 2020 und 21, aber da hören wir nochmal in alle Folgen rein.
Also okay. Ich habe auf jeden Fall 2000, ich glaube, das waren 19 oder 20, mit Christina Schmidt, die hat damals bei der Taz gearbeitet, ist später zu der Zeit gewechselt und die hat viel Recherchen gemacht zum Thema Nordkreuz und Franco A., ne? Also so rechtsextreme Leute aus dem Bundeswehrumfeld und Terrorverdacht. Und das war ganz cool. Wir hatten uns verabredet, ich sollte zum neuen Taz-Haus kommen. Also die Taz hat ja ein neues Domizil. Und da war ich noch nie, dachte, ja, warum nicht, ne? Und dann war der Raum, wo wir das Interview führen wollten, aber ziemlich hallig. Also es war so sehr moderner, schöner Beton. Natürlich ultra ungeeignet für eine Aufnahme, weil überall nur Schallfläche. Und dann hat sie vorgeschlagen, ja, lass doch aufs Dach gehen. Und dann haben wir oben auf dem ja großen mehrstöckigen Gebäude von der Taz dann gesessen. Da sind halt auch so ein paar Blumen, ein bisschen Steine, ein bisschen Elektrik. Und dann haben wir da gesessen und ich habe sie tatsächlich, glaube ich, auch noch mit diesem ollen alten, ich weiß nicht, ob es das alte war oder ob es das neue, auf jeden Fall habe ich sie da interviewt und man hört zwischendurch auch so ein bisschen, ja, so Krankenwagengeräusche, Großstadtatmosphäre aus dem Hintergrund. Und dann hatte ich noch ein Interview vor Ort, da hatte ich letztens Ulf Burmeier interviewt und genau, da dachte ich, ach ja, kann ich mir mal deren Aufnahmeräume anschauen, da bin ich auch neugierig. Und ansonsten aber meistens, also eigentlich fast immer remote, weil ich ja auch oft Leute habe, die gar nicht in Berlin wohnen. Und wenn Berlin ist, natürlich halt auch die Frage, wo. Ich hatte zwischendurch mal externes Büro, da gab es halt auch die Aufnahmemöglichkeit, aber es ist natürlich auch ein Shared Space und ich finde es da ehrlich gesagt von der Atmosphäre fast angenehmer, wenn man dann sagt, man macht remote und dazu Video. Und da muss ich sagen, da hatte ich auch eine Veränderung. Am Anfang habe ich eigentlich nie mit Video gemacht, weil ich das auch selber angenehmer finde ohne Video. Aber ich habe irgendwann gemerkt, das ist schon eine bessere Gesprächsatmosphäre, wenn man einfach den anderen sehen kann und beispielsweise sieht, oh, der hat jetzt, kriegt jetzt Schnappatmung und will jetzt auf jeden Fall noch etwas dazu sagen. Und genau deshalb mache ich das mittlerweile auch per Videozuschaltung zusätzlich.
Oder der ist jetzt nicht plötzlich verstummt, sondern der sucht jetzt an seinen Unterlagen kurz, was er dir noch sagen wollte. Das finde ich dann auch manchmal auch ganz hilfreich, wenn man dann noch das Bild dazu hat und denkt nicht, oh Gott, was ist jetzt passiert? Er antwortet nicht mehr oder sie. Ja. Wie lädst du es dann, wie lädst du dann das File zu Podlove hoch? Lädst du das dann in WordPress hoch? Hast du einen eigenen Server, wo dann nochmal die Audiodateien speziell liegen und ja,
welche? Ich pack's einfach ins WordPress.
Okay.
Ja.
Und dann gibst du quasi die Metadaten ein, die erforderlich sind und keine Kapitelmarken, aber Kontributoren vielleicht noch. Also welche Features, sagen wir, benutzt du denn, die jetzt über Titel, Untertitel, Beschreibung hinausgehen? Gibt's da was du sagst, dass du benutzt oder sagst du, bist eigentlich glücklich mit dem, so wie es dann rauskommt?
Ja, es war schön, in eurem Podcast zu sein. Nee, Spaß beiseite. Nee, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich nutze sehr viele Features nicht und ich weiß, es gibt sehr viele sinnvolle Features, die ich vielleicht nutzen könnte oder auch vernünftig ja Metadaten benennen könnte. Das ja scheitert dann halt oft tatsächlich an so pragmatischen Zeitüberlegungen. Ja, also ich habe halt beispielsweise bei mir Kontributoren, also ja, es bei mir, ich bin halt eigentlich, also ich bin bei jeder Folge dabei. Ansonsten wechselt die Gesprächspartnerin halt immer. Deshalb habe ich dann bei Kontributoren halt nur mich und dann halt noch so Spendemöglichkeit. Das finde ich tatsächlich auch ein ganz schönes Feature. Und ich habe letztens tatsächlich auch mal die Kategorie von meinem Podcast geändert. Das kann man ja auch über Podlove machen, in welche Kategorien man da so einsortiert. Ah,
die iTunes-Kategorie?
Genau.
Ich habe gerade gedacht, die Kategorie, die WordPress vergibt, ich weiß gar nicht, ob die WordPress überhaupt noch irgendwas hat.
Nein.
Nee, die WordPress-Kategorie ist für den Blog nur relevant.
Ja, die kann, glaube ich, auch von Nick auch vergeben. Aber das ist ja, also ich finde das tatsächlich total interessant, weil dein Podcast ja wirklich schon, also ich kenne natürlich deine Zahlen nicht, aber ich vermute mal, es gibt schon mehr als 20 Hörer. Und dass da jetzt vielleicht auch nicht so der Aufschrei ist, wenn du sagst, oh, ich brauche unbedingt noch Kapitelmarken oder dein Podcast hat keine Kapitelmarken, dann kann ich den nicht weiterhören. Oder wo sind die?
Ja, dann ist das halt, also ganz ehrlich, ja. Ich muss sagen, also wenn ich beispielsweise, wenn ich mich in die Lage versetze, wenn ich jemandem schreiben würde, entweder machst du Kapitelmarken oder ich höre deinen Podcast nicht mehr, ist eigentlich eher so ein schlechter Podcast, den ich eh nicht hören wollte. Und eigentlich wollte ich dem Typen halt einfach nur mal eine reinwürgen,
yeah,
wenn ich so etwas schreibe. Weil ganz ehrlich, wenn man Podcast oder ein Gespräch interessant findet, gerade dann interessieren mich die Kapitelmarken eigentlich null. Und außerdem, also ja, wobei ich frage nach sowas halt auch nicht, weil eigentlich habe ich ein ganz gutes Gedächtnis und ich weiß dann ungefähr, wenn ich spule, was kam davor und was kam danach, und dann spult man halt ein bisschen hin und her.
Ich kann tatsächlich auch ganz schlecht einschätzen, also man kriegt auch wenig Feedback, wenn man Kapitelmarken benutzt, dass jemand die Kapitelmarken gut findet, dass sie da sind. Also man kriegt überhaupt relativ wenig Feedback zu Kapitelmarken.
Ist jetzt ja, aber ich glaube, das hängt auch am Format. Ne? Also weißt du, es gibt ja halt auch so Sendungen, wo zwei Hosts sind und dann ist halt hier, ne, beispielsweise Lage der Nation oder vielleicht halt auch hier von Thilo Jung einige Formate, wo man halt eher so unterschiedliche Themen in einer Folge abarbeitet. Und ich glaube, da macht es sehr viel Sinn, Kapitelmarken zu haben. Aber bei mir ist ja eher so, ja, kommt vorbei, wir reden eine Stunde über folgendes Thema und dann reden wir halt eine Stunde über dieses Thema und es ist auch konstant dieselbe Person da. Und dann würde ich persönlich sagen, finde ich Kapitelmarken nicht so wichtig. Bei anderen Formaten ist das, glaube ich, aber sehr sinnvoll, weil gerade bei so längeren, ja, Formaten, die manchmal auch so über 2 Stunden dauern, gibt es ja auch einen Teil der Hörerschaft, der sagt, diese Woche habe ich nicht Zeit, mir das komplett anzuhören, aber da war ein Gast, eine Gästin, die würde ich doch gerne anhören. Und da sind Kapitelmarken, glaube ich, schon sehr hilfreich. Also habe ich auch schon mal benutzt. Ich habe aber noch nie, das möchte ich unterstreichen, ich habe noch nie jemanden eine böse Mail in Bezug auf Kapitelmarken geschrieben. Davon möchte ich mich ganz entschieden distanzieren.
Okay, wir verfolgen das Kapitelmarkenthema jetzt nicht weiter, versprochen. Aber an der Stelle, ich glaube, Dirk hatte dann noch eine Frage in unsere Sendungsnotizen geschrieben, die jetzt, glaube ich, ganz gut passt.
Genau, wenn du den Podcast veröffentlicht hast, würde mich mal interessieren, wie du dann mit deiner Community kommunizierst. Benutzt du ausschließlich den Blog oder benutzt du noch andere Sachen, um dann in Kontakt zu bleiben?
Ja, also ich muss sagen, ja, ist halt schwierig zu sagen, wie ich mit meiner Community kommuniziere. Also es können Leute halt schon Kommentare auf der Homepage dalassen. Je nach Folge machen das Leute oder machen auch nicht. Ich muss dazu sagen, ich packe tatsächlich auch meinen Feed bei Spotify rein, weil ich einfach das Gefühl habe, dass man gewisse Altersgruppen halt sonst mit bestimmten Themen halt auch eher schlecht erreicht. Und da ist mir letztens halt aufgefallen, da gibt es halt auch eine Kommentarfunktion und ich habe die halt einfach monatelang nicht gesehen und da waren ganz viele Sachen, die so gewartet haben auf meine Freischaltung. Ich habe mich sehr geschämt, aber jetzt weiß ich auch, dass es das gibt und ich gucke da rein und genau, da geben manchmal Leute auch Hinweise, manche Leute schreiben mir auch E-Mails. Ganz viel ist aber tatsächlich auch Social Media, ne? Also auf beispielsweise auf Mastodon oder ich habe das jetzt auch seit ein paar Monaten, dass ich mit Hilfe einer Grafikerin halt so eine Vorlage gemacht habe für Zitatgrafiken zu den einzelnen Gästinnen, die halt im Podcast sind, ne? Die irgendwie so, weiß nicht, wie man das so von Zitatgrafiken kennt, irgendwie so der Kernsatz, die Botschaft, die die Person sagen wollte. Und das poste ich dann nochmal. Und da gibt's dann halt oft Diskussionen drunter, wo dann ja oft sich dann halt auch die Person selbst noch einschaltet, die dann halt auch im Gast im Podcast war. Also die kann man dann ja meistens auch auf Social Media erreichen. Mhm. Wobei ich hatte auch schon Leute, die gar nicht auf Social Media aktiv sind. Marlene Engelhorn ist beispielsweise nicht auf Social Media.
Ja.
Ich finde es tatsächlich gerade ganz erfrischend, auch mal zu hören, dass jemand nicht so viele Features von Podlove benutzt. Da habe ich gerade mal drüber nachgedacht, weil das vielleicht auch nochmal so ein Signal ist an jemanden, der uns jetzt zuhört, dass man tatsächlich nicht alles nutzen muss und einfach relativ schnell, wenn dann alles eingerichtet ist,
seinen Podcast. Ihr könnt auch Werbung machen. Also ihr könnt mich jetzt total bequatschen. Das ist ein Feature auf jeden Fall. Was würdet ihr denn sagen, was wäre ein Feature, von dem ich sehr profitieren könnte?
Also das, was mir tatsächlich unter den Nägeln juckt, schon seit du dann vorhin deine Probleme mit dem Traffic gesagt hast, wäre gar nicht mal ein Podlove-Feature, sondern deine Dateien woanders zu hosten als dein Blog. Weil dann hast du nämlich das Problem nicht, dass bei einem Release dein Blog lahm ist. Dann ist halt der Server lahm, wo deine Dateien gehostet werden und dann werden die halt langsamer runtergeladen. Ja, egal, ne? Der Podcatcher ist geduldig, aber deine Webseite geht weiterhin.
Ja, das wäre eine Idee. Andererseits habe ich jetzt mit ein paar Euro mehr das Problem halt auch so weit gelöst, dass es nicht mehr existent ist.
Verschoben.
Ich habe es verschoben.
Aber klar, geht auch, es ist legitim. Man kann so Probleme auch mit Geld erschlagen, aber sauberer, also mein Techniker-Anreiz sagt mir, sauberer wäre es schon, das zu trennen. Aber ich verstehe auch die Convenience zu sagen, okay, ich kann das dann einfach in WordPress hochladen, weil das ging dann natürlich nicht mehr, sondern da müsste man umstellen auf dieses Asset-System, was wir haben, wo man dann einmal dem Publisher sagt, hey, unter diesem FTP-Adresse liegen die ganzen Dateien. Und dann schiebst du eben dorthin. Aber ja, klar, wenn ja, der Schuh jetzt nicht drückt.
Das ist eine Idee für die Zukunft, wenn es das nächste Mal holpert. Weil, es hat die, also, ne, wobei ich auch sagen muss, dass mein normaler Blog halt auch nochmal getrennt ist von dem Podcast WordPress, ne? Also, das ist halt schon, also, ich reiße nicht meine komplette Online-Existenz da in den Abgrund.
Sehr gut.
Können wir denn irgendwas empfehlen an Content Delivery Networks, wo jemand seinen Podcast hosten kann, der jetzt auch ein ähnliches Problem hat, weil irgendwie sein Hoster für das WordPress eine große Daten nicht mehr aufweist zulässt?
Ist ja ein Reichweitenproblem am Ende, ne? Also und ich glaube, ab einem gewissen Punkt kommt natürlich die Professionalisierung und dann wird man sich dann die Gedanken machen, wo man oder an welchen Stellen man da schrauben kann. Jetzt eine konkrete Empfehlung weiß ich gar nicht. Viele packen das irgendwie auf so S3-Buckets bei Amazon oder so. Das ist aber alles nicht sehr nutzerinnenfreundlich, muss man dazu sagen. Das ist alles sehr techlastig. Also die einfachste Variante ist es wirklich einfach mit ins WordPress mit hochzuladen.
Mhm. Ja.
Also es gibt dann noch so Sachen mit, man hat irgendwie eine Nextcloud und da wird das dann mit reingelegt. Und
ja, die
so
muss ich ja auch wieder bezahlen, ne? Dann denke ich mir, wenn ich halt diesen Extradienst habe, dann kostet der halt auch ein paar Euro im Monat.
Und dann müsste man natürlich nochmal da vielleicht rausklamüsern, weil ja trotzdem auch das WordPress ein bisschen Traffic dann abbekommt, weil du wirst wahrscheinlich auch die Statistiken bei Podlove anhaben, vermute ich mal. Genau, und da muss immer einmal noch über das WordPress geroutet werden. Und ich weiß jetzt nicht, Erik, was jetzt dann ob dann eventuell tatsächlich nicht eine andere Möglichkeit existiert, als einfach die Hardware-Limits beim Provider hochzuschrauben.
Ja, für die Statistiken, klar, da braucht es auch einfach genug Kraft. Aber es ist natürlich die Frage, also ja, kann an vielen, je nachdem, wo das Bottleneck eben gerade ist, ne, dann, wenn irgendwie die Datenbank schnauft, dann wegen dem Tracking, dann muss da die Kiste irgendwie mehr Dampf bekommen. Wenn es an der Bandbreite liegt, dann kann es helfen, eben die Dateien auf einen anderen Server zu legen oder da irgendwie was hochdrehen zu lassen vom Provider, wenn das nur virtuell begrenzt wird. Das liegt dann auch ganz daran, wie der Provider seine Pakete schnürt. Kann sein, dass es da Upgrade-Optionen gibt oder eben nicht. Das kann man so pauschal nicht sagen. Und das ist dann vermutlich auch der Punkt, wo man so eine gewisse Tech-Affinität braucht, um dann eben zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Problem und jetzt suche ich nach dem konkreten Problem. Ich kann es nicht pauschal beantworten, weil ja, die Ursache kann vielfältig sein. Und konkret für das Dateiproblem muss man wahrscheinlich irgendwann mal nach CDN einfach googeln. Irgendwann, da findet man Lösung und hat aber vielleicht erstmal sehr viel mehr Fragen als Antworten. Aber das wäre da auf jeden Fall ein Stichwort. Ja, aber es ist auch eine Frage der Reichweite, die man erreicht. Und wie schnell man auch wächst mit dem Podcast. Also man bekommt natürlich diese Probleme nur, wenn man wächst, und dann ist man vielleicht auch froh, diese Probleme zu haben und ist eher bereit, sich zu kümmern, weil solange man ein funktionierendes System hat und der Podcast nur gemächlich wächst, dann kommen auch keine Probleme. Also die kommen erst dann mit Skalierung, mit mehr HörerInnen.
Und man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt kein Problem, was das Selbsthosting allein trifft, also die ganzen Hoster, wenn sie denn Geld nehmen und jetzt nicht irgendwie anders finanziert sind, die staffeln das ja meistens dann auch nach Anzahl der Downloads oder Länge der Dateien. Also in irgendeiner Form spiegelt sich das da auch wieder, wie groß dann die Dateien sind, die übers Netz geschoben werden bei den Hostern.
Ja, der einzige Unterschied ist, dass man da alles mit Geld lösen kann. Aber die Frage ist nur, wie viel Geld?
Mit Geld kann man immer ganz viel lösen, das stimmt. Wir können ja mal versuchen, so den Schlenker zu bringen zur Technik zur Technik-Sektion, denn auch wenn du gerade nicht so viele Features nutzt, was erstmal ja nicht schlimm ist und wir dich auch nicht dafür verdammen, hast du ja vielleicht festgestellt, dass es ein Update gab von Podlove und hast vielleicht auch wahrgenommen, dass die Episodenseite so ein bisschen anders aussieht. Was war dein Eindruck? Hast du alles wiedergefunden, was du klicken musst? Gibt's an der Stelle irgendein Feedback von dir jetzt persönlich, dass deine Möglichkeit direkt zur aktuellen Release ein Feedback zu geben?
Ja, also ich muss sagen, es sieht anders, aber gut aus. Also ich habe jetzt keine Beschwerden. Ich muss sagen, ich brauche vielleicht noch so ein bisschen Zeit, ein Wochenende, wo ich keine Sehnenscheidenentzündung habe und halt auch Bock habe, so ein bisschen rumprobieren, rumzuklicken und mir vielleicht auch noch mal eine Dokumentation dazu anzugucken, was genau jetzt anders ist. Genau, also was ich gemerkt habe, ist bei mir, ich weiß nicht genau, ob das an der Software lag, dass sich mit der Bilderanzeige von den Episoden ein bisschen was geändert hat. Kann das sein?
Meinst du die Coverbilder?
Ja.
Das ist ein bisschen anders, aber das UI ist anders, aber wie es grundsätzlich funktioniert, sollte genauso funktionieren wie vorher.
Also okay, ich weiß nicht, ja, was konkret gut, also ich hatte irgendwie aber. Also ich weiß nicht, ob das dann an was anderem lag. Also ich hatte tatsächlich vorher manchmal das Problem, dass bei Apple halt die Bilder von den einzelnen Gästinnen gar nicht mitgeladen wurden und bei neueren Episoden ist das aus irgendeinem Grund passiert. Ich weiß nicht warum, ich hinterfrage das jetzt mal nicht, weil ich einfach froh bin, dass es jetzt funktioniert. Genau, und ja, war halt so ein kleines Mysterium, woran es liegen könnte, aber dann liegt es vielleicht an was anderem.
Da kann natürlich auch sein, dass das Update irgendwas angestoßen hat, ein Cache wurde gelöscht oder irgendwas, was dann dazu geführt hat, dass es dann funktioniert, aber das ist schwer nachzuvollziehen aus der Ferne. Aber solange es jetzt funktioniert, ist ja auch egal, muss man ja nicht weiter hinterfragen.
Ja, ich muss sagen, bei mir ist halt schon so, also ich glaube, jeder muss sich da halt auch entscheiden, worauf möchte er den Fokus legen. Und ich kenne halt Leute, die, für die ist halt auch die Beschäftigung mit der Podcast-Technik halt auch für sich genommen so befriedigend, dass man sagt, das hat für mich halt auch nur einen sehr hohen oder einen höheren Stellenwert. Bei mir ist es halt eigentlich grundsätzlich immer Mittel zum Zweck. Also ich gucke mir ein Feature an, wenn ich sage, ich brauche das. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, ich brauche das, dann gucke ich mir das wahrscheinlich auch eher nicht an, weil ich grundsätzlich zu wenig Zeit habe, um an den Sachen zu arbeiten, die halt bei mir gerade noch auf dem Tisch liegen. Ne? Und wenn ich die Wahl habe, kümmere ich mich jetzt 2 Stunden, 3 Stunden darum, halt irgendwie eine alternative Lösung für folgendes technische Problem zu haben und riskiere dann aber, dass das halt auch ein Rattenschwanz an Maintenance-Arbeit oder Zeit halt mit sich bringen wird, muss ich halt einfach sagen, dann ist mir das lieber, ich glaube, das ist meine Hörerschaft auch lieber, dann kostet das halt 10-20 Euro im Monat mehr und dann ist es halt irgendwie anders gelöst. Und dafür habe ich aber jetzt langfristig jeden Monat irgendwie 1 Stunde oder 1/2 Stunde mehr Zeit, um die halt auch nachhaltig in den Podcast zu stecken. Also ich muss da sagen, ich bin halt auch so ein bisschen Perfektionist. Ich muss jede Folge halt auch noch mal irgendwie einmal komplett, nachdem die durch alle Audiobearbeitungen durch ist, noch mal Probe hören, um zu gucken, ob da nicht wirklich noch irgendwo ein Schmatzer drin ist, den ich noch rausschneiden müsste. Und darauf, also lieber verzichte ich nicht da drauf, als dann auf andere Sachen.
Das finde ich einen wichtigen Punkt auch für alle, die zuhören, weil wenn man mal zurückguckt, wo Podcasts angefangen haben, da war man ja, gab's ja noch keine Software, nichts, da war man dann froh, wo es dann diesen Levelator gab, wo dann zumindest mal alle Passagen im Audio gleich laut waren und dann ist halt nach und nach ist dann, ja, wie gesagt, Kapitelmarken, Bilder dazugekommen, Transkript und mittlerweile, wenn man anfängt, hat man den Eindruck, dass man das alles machen muss, um halt seinen Podcast veröffentlichen zu können. Aber das sind halt tatsächlich auch an ganz unterschiedlichen Stellen entstandene Bedarfe, die man natürlich alle in seinen Podcast integrieren kann, aber man dann oft auch vor einer ganz schönen Wand von Aufgaben steht, wo man sagt, oh, jetzt habe ich mein Audio aufgenommen, es hat alles geklappt mit dem Gast, aber jetzt muss ich noch irgendwie 3 Stunden investieren, um die ganzen Metadaten zu machen. Und da finde ich es tatsächlich auch mal wichtig zu hören, dass man sich da was raussuchen kann, was in seinen Workflow passt oder genau, und dass man das andere auch erstmal links liegen lassen kann, bevor man die Lust am Podcast machen selber verliert.
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für sich so ein bisschen, ja, sich zu überlegen, welche Kritik möchte ich annehmen oder welches Feedback kann ich auch vielleicht auch einfach mal so stehen lassen als ein Bedürfnis, das jemand hat, das ich jetzt aber nicht unbedingt erfüllen muss, weil in erster Linie ist es ja wichtig, dass das Projekt auch irgendwie so ist, dass ich mich wohlfühle. Ja, also und wenn mir vor allem Spaß macht, halt irgendwie zu einer Folge zu recherchieren und mit der Person zu sprechen und die Audiobearbeitung, ja, macht halt manchmal auch Spaß, manchmal eher weniger so, aber die macht man dann halt, weil das Ergebnis gut sein soll. Aber ja, beispielsweise für halt irgendwie Transkripte habe ich weder Bock zu, noch interessiert es mich. Aber irgendjemand da draußen schreibt mir eine wütende E-Mail, muss man halt einfach sagen, so ja, okay. Also wenn das wirklich der Grund ist, dass du sagst, du möchtest nie wieder meinen Podcast hören und du kündigst deine Unterstützung, dann ist das natürlich schade, aber dann ist das halt so. Ne? Also es gibt genug andere Podcasts da draußen, wo du vielleicht tatsächlich glücklicher wirst mit. Und ich glaube, es gibt halt manchmal Leute, die so sehr ja distanzlos manchmal auch sind in ihrer Anspruchshaltung gegenüber, gerade auch ja eher aus der Community kommenden oder nicht kommerziellen Projekte. Jetzt muss ich sagen, natürlich, ich kriege halt auch Spenden für den Podcast, aber das ist jetzt nicht das primäre Ding, warum ich das gestartet habe. Und das ist ja auch bei Weitem so nicht so, dass ich da halt irgendwie reich werde oder dass das halt auch irgendwie den Perfektionismus von vielen Stunden noch extra in jede Folge dranhängen, halt irgendwie bezahlen würde. Und dann finde ich, ist es auch total okay, mal zu sagen, so ja, netter Kommentar, aber ja, nein. Die Antwort ist halt einfach nein, mache ich nicht, werde ich nicht tun. Und das ist dann halt auch okay. Na, also so Gleiches ist ja auch die Sache, ne, will ich halt direkt professionell durchstarten, will ich halt irgendwie Zitatgrafiken und ein Logo und alles. Klar, kann man machen. Aber vielleicht kann man sich ja auch erstmal vorantasten. Ne? Also bei mir war es ja auch so, dass sich Dinge entwickelt haben. Ne? Also manchmal dachte ich auch, ich brauche Dinge und habe dann festgestellt, so nee, brauche ich halt irgendwie nicht. Für mich ist das eher Ballast und ich konzentriere mich dann lieber doch auf so die grundsätzlichen, fundamentalen Sachen. Und ich glaube, das ist auch okay, wenn jeder für sich da eine andere Antwort mit rausnimmt. Weil zum einen sind die Macher, Macherinnen ja auch unterschiedlich. Zum anderen bringen sie unterschiedliche Skills, Interessen mit. Und zum anderen ist die Hörerschaft ja auch total unterschiedlich und hat da vielleicht auch andere Vorstellungen und Ansprüche. Also was bei mir wichtig ist, ich versuche immer bei jeder Folge halt möglichst alle Quellen aufzulisten, dass die Leute das selber anklicken können. Ja, weil ich das halt wichtig finde, zu zeigen, so dass wir jetzt halt nicht so ein bisschen, ja, zwei Typen treffen sich mal, trinken Bier und haben zu allem eine Meinung so. Es ist halt ein beliebtes Format, aber das möchte ich halt nicht haben, sondern ich lade mir ja schon immer Expertinnen ein, was nicht heißt, dass man halt auch einen unterhaltsamen, lockeren Podcast. Also ich meine halt eher so diesen Precht-Style. So. Ich glaube, den will man halt heutzutage nicht mehr, oder hoffe ich jedenfalls. Und da finde ich es halt wichtig, halt auch klar zu machen, so hey, diese Person hat Expertise, die hat beispielsweise Bücher geschrieben oder folgende Studie geschrieben oder die Studie, die wir hier zitieren, die kannst du hier finden. Das spart mir ehrlich gesagt auch sehr viel Arbeit, weil sonst kommen tatsächlich Leute und schreiben in den Kommentaren so, hey, wo finde ich denn diese Zahlen? Und das ist auf jeden Fall, finde ich, eine Frage, die man auch auf jeden Fall versuchen sollte zu beantworten. Ne? Also manchmal muss man aber sagen, kann man sie auch nicht beantworten, weil wenn der Gast, die Gästin dann halt etwas zitiert, muss man dann halt erstmal danach fragen.
Finde ich auf jeden Fall tatsächlich wichtig, das auch nochmal gesagt zu haben. Also für auch alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, du machst das jetzt schon seit 2019 und du musst doch bestimmt alles nutzen. Also man muss tatsächlich nicht alles nutzen, was wir zur Verfügung stellen. Ich würde gern mal ganz kurz den Schwenk machen zu Erik und einem kurzen Update zum Release zur 4.0, nachdem wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen haben. Und Kada und alle anderen dürfen natürlich gerne reingrätschen, aber genau, Erik kann gerne mal ein kurzes Update geben, wie wir denn so dastehen und was es an Updates zur Release gab.
Ja, klar. Wir haben jetzt den 11. Dezember, ist Aufnahme, und das Release ist 6 Wochen ungefähr her, also am 1. November. Genau, es gibt das Release 4.0, ich weiß gar nicht, ob wir das schon benannt haben, die Versionsnummer. Das ist wirklich erste größere Update in, weiß ich jetzt nicht, das habe ich nicht rausgesucht, seit sehr viel längerer Zeit. Das haben wir auch schon bestimmt 2 Jahre oder so vor uns hergeschoben, oder? Ich weiß gar nicht, wann hatten wir angefangen mit den ersten Bewegungen, aber die Größenordnung sollte hinkommen. Ja, ich sehe nicken. Wird nicht ganz falsch sein. Mittlerweile sind, das sieht man so an den WordPress-Statistiken, 40% unserer Nutzerschaft auf die 4. irgendwas abgegradet, was nicht, nicht so schlecht ist für WordPress-Verhältnisse, glaube ich. Der Rest hängt eben noch auf der vorhergehenden oder sogar noch weiter zurück. Sieht man doch irgendwo, ich finde den Tab gerade nicht. Ach da. Doch, also 15% sind sogar noch älter, hängen in noch älteren Versionen als der letzten, die es wirklich mehrere Jahre gab. Das sind dann vermutlich inaktive Podcasts, weil die werden wahrscheinlich schon sehr lange nichts mehr aktualisiert haben. Wie auch immer. Was ich ganz spannend fand, man sieht so ein bisschen, ich bilde mir ein, ablesen zu können, wieso der PHP 8-Anteil der Nutzerschaft ist, weil quasi in den Download-Statistiken immer so Ausschläge sieht, wie viele an einem Tag das Update oder generell den Publisher runtergeladen haben. Man sieht jetzt nicht einen Unterschied zwischen einem Update und einer normalen Installation. Und die waren einfach bei den vorherigen Updates um ein paar tausend pro Tag höher als bei den jetzt ab 4.0. Was einfach heißt, dass da ja die Leute sicherlich einfach kein PHP 8 hatten. Deswegen erstmal das PHP upgraden mussten, was viele sicherlich ein bisschen vor sich hergeschoben haben, weil es einfach, ja, wenn es nicht ohnehin schon da geliefert war vom Hoster, einfach ein bisschen mehr Aufwand eventuell nach sich zieht, weil man eventuell auch noch das Theme aktualisieren muss oder andere Plugins, die man erstmal schauen muss, ob überhaupt alles PHP 8 kompatibel ist. Aber an sich mehr als die Hälfte schien das schon gehabt zu haben, also von denen, die bis jetzt aktualisiert haben, was eine ganz gute Rate war. Ja, Bugs gab es natürlich ein paar. Ich habe das auch versucht, möglichst transparent zu machen. Wir haben auf GitHub so ein Bug-Hunt-Board angelegt, wo ich versucht habe, alles so auch zusammenzusammeln, auch für uns natürlich, weil wir die Bug-Reports aus verschiedensten Kanälen bekommen haben. Wir haben natürlich sowohl das Sendegate als auch die englischsprachige Community im Podlove-Diskurs und über Social Media kamen auch diverse Berichte. Da gab es so ein paar Sachen, die ich in relativ kurzen Abständen behoben habe. Ich glaube 4.0.8 oder 9 sind wir mittlerweile. Es gab so ein paar kleine Iterationen. Also auf dem Board ist jetzt noch genug da. Es sind aber nicht nur Bugs, sind teilweise auch einfach Verbesserungsvorschläge. Also so ein paar Sachen sind schon interessant, die aufgetreten sind, die uns irgendwie nie aufgefallen sind, einfach wegen Muscle Memory. Also man hat ja irgendwie, man testet zwar natürlich, aber wenn man irgendwie 2 Jahre lang irgendwie an dem gleichen Release arbeitet, hat man irgendwie immer doch wieder die gleichen Klickstrecken, die man irgendwie abgeht und findet dann doch nicht alles. Bei Auphonic gab es so ein paar Aha-Momente von so Leuten, die sich beschwert haben, dass Dinge einfach nicht mehr gehen, die vorher gingen. Zum Beispiel kann man bei Auphonic ja die Metadaten importieren von Auphonic zum Publisher. Und in meinem Plan ist das ein abschließender Schritt immer gewesen. Ne, man macht alles bei Auphonic, rührt alles durch und wenn alles fertig ist, dann importiert man das in Publisher. Scheinen aber tatsächlich einige so zu nutzen, dass sie das quasi sofort aus Auphonic in den Publisher importieren wollen, auch wenn die Produktion noch gar nicht abgeschlossen ist. Einfach was ich überhaupt nicht bedacht hatte. Dann fehlte der auch eine kleine Anekdote, nicht Anekdote, aber ja, es fehlt einfach der komplette Kapitelimport in Auphonic. Auch wieder sowas, wo man eigentlich denkt, hey, müsste man doch eigentlich mal getestet haben, aber wurde einfach übersehen und es stand dann tatsächlich sogar im Code irgendwie so ein kleines To-Do im Code, hey, Kapitelimport fehlt im Übrigen noch. Ja, das ist mir vor dem Release nicht aufgefallen. Oder andere Sache irgendwie, wo ich dachte, was optimieren kann, beim Mediendatei-Upload, also wenn man nicht das Asset-System nutzt, sondern den Direkt-Upload in WordPress, dann hat man ja eigentlich so einen Upload-Button und lädt dann die Datei darüber hoch. Und ich dachte mir, dann müssen wir den File Slug dort ja eigentlich gar nicht mehr anzeigen, weil der wird ohnehin beim Upload automatisch ausgefüllt. Und da der Slug ohnehin verwirrend ist, könnte man den auch für Leute, die es so handhaben, einfach ausblenden. Stimmt aber nicht, weil es Leute gibt, die eben genau dieses Upload-Problem, was WordPress hat, einfach nie gelöst haben. Also was vorhin sogar lustigerweise angesprochen wurde, ja, WordPress hat oder PHP oder wo auch immer, Nginx, an jeder Stelle kann irgendwo das Upload-Limit beschränkt sein. In der Regel sind das nur wenige Megabyte. Und dann muss man sich eben da durchfummeln und herausfinden, wo die entsprechende Konfiguration ist, um das Upload-Limit zu erhöhen. Oder, wie es hier ein Nutzer gemacht hat, schulterzuckend zu sagen, dann nehme ich eben FTP und schiebe die Datei einfach manuell in das Upload-Verzeichnis von WordPress. Und hat dann aber eben das Feld gesucht, wo er den Slug eintragen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, dann zeige ich das Slug-Feld eben doch wieder an. Ja, also es gibt einfach so viele Workflows, unglaublich. Also Dinge, an die wir natürlich irgendwie explizit denken, weil wir die Optionen einbauen, aber auch Dinge, die sich einfach irgendwie ergeben aus der Nutzerschaft. Ja, aber dafür gab es auch eine Beta, die wurden so ein paar Sachen aufgefallen sind, aber wurde nicht so sehr genutzt, wie wir uns das gehofft hatten. Sonst wären da sicherlich noch ein paar mehr Sachen aufgefallen, schon an der Stelle. Aber es ist natürlich auch deutlich mehr Aufwand für die Nutzerschaft, sich so explizit eine Beta zu installieren und da wirklich den Produktionsworkflow einmal durchzuspielen. Verständlich, dass das nur sehr wenige gemacht haben.
Also das mit den Kapitelmarken ist tatsächlich, also witzig, dass das nicht aufgefallen ist. Also mir ja auch nicht, obwohl ich da mit der Beta auch schon ein bisschen rumexperimentiere, aber ja.
Also, passt schon. Gerade irgendwie Auphonic war eigentlich unser, also eines der wesentlichen, großen Features dieses Releases und dass da, und gerade Kapitelmarken waren in der Podlove-Szene eigentlich immer so eines der Dauerbrenner-Themen. Es ist tatsächlich etwas witzig, dass das nicht aufgefallen ist, dass das einfach.
So, das streicht meine Theorie, dass es einfach kein Feedback zu Kapitelmarken gibt, ob positiv oder negativ.
Ja, genau. Also es gibt jetzt auch noch einiges zu tun bei Auphonic, wenn ich mir mal Zeit nehme, da gibt es so einige Punkte, die einfach noch nachgebessert werden müssen. Also es funktioniert grundsätzlich alles, aber es gab viel sinnvolles Feedback, teilweise auch einfach Features, die es vorher gab und jetzt nicht die übersehen wurden, aber zumindest nichts Kritisches. Die Welle an Feedback, die es anfangs gab, ist auch deutlich abgeflaut. Genau, und jetzt muss man uns einfach noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, das Ganze rund zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen lief es, denke ich, ganz gut.
Schön. Gibt es Ergänzungen von Alex zum Player noch oder von Dirk? Nö.
Da hat sich nichts getan.
Okay.
Nichts, was released ist.
Okay, Kata, wie nutzt du den Player? Hast du den irgendwie für dich gestylt, irgendwas speziell eingestellt oder bist du froh, dass er funktioniert und läuft?
Ja, ich habe halt die Farben an mein Logo angepasst, genau. Ja, ansonsten habe ich halt beim Player ist halt noch irgendwie so, genau, abonnieren, download, nö, eigentlich sonst habe ich bis auf die Farben da gar nicht so viel geändert.
Okay, läuft und funktioniert, das ist schon mal gut.
Dann, ja, ich sehe auch tatsächlich in meiner Statistik, dass es ein paar Leute gibt, die es tatsächlich über die Webseite hören. Aber schon ein sehr, sehr großer Teil. Ja,
alle drei.
Der über etwas anderes hört. Aber ich nutze es tatsächlich auch selbst manchmal, um zu testen. Ne?
Ja, das stimmt.
Da ist tatsächlich doch der Player ganz, ganz wichtig. Und ich finde das auch schön, dass da halt auch noch das Foto gezeigt wird und so, ja, doch gefällt.
Gut. Dann können wir eigentlich in Richtung Ende gehen und Richtung Technik-Ecke. Das weiß unsere Gäste noch nicht. Vielleicht hat sie ja auch noch einen Technik-Tipp, der ihr hilft beim Podcasten und irgendwas, was sie anderen empfehlen möchte. Kannst du kurz drüber nachdenken, Kata, als Überraschung. Aber hier steht auf jeden Fall schon was drin von uns. Und, genau, also eine Sache steht schon drin. Und ja, wahrscheinlich haben die alle drei reingeschrieben, außer mir. Könnt ihr gerne vorstellen, was das ist.
Das kommt von mir. Aber genau, also Technik-Ecke.
Das wäre eine gute Sponsor-Integration jetzt tatsächlich.
Ja, Mist, ja.
Stimmt, hätten wir vorher mal anfragen müssen. Aber ja. Lustigerweise genau dieses Ding gerade ausverkauft.
Ja, schade.
Worüber reden wir? Wir reden über Licht. Und zwar bei mir ist das Neewer GL25B 12,9 Zoll Streaming Keylight. Und zwar habe ich, als der Winter so langsam anfing, mal rumgefragt. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen Hintergrundlicht für meinen Schreibtisch. Vorher hatte ich da einfach so irgendeine LED-Schreibtischleuchte, die ich so gegen die Wand gestellt habe, um mir einfach so ein bisschen mehr Licht zu geben, wenn es irgendwie ja die Tage dunkler werden. Und habe da mal auf dem Mastodon rumgefragt. Und eine der Ergebnisse war eben genau dieses Streaming Keylight, die ich tatsächlich, also jetzt nicht das konkret, aber auch schon länger immer mal so gesucht habe und aber nie irgendwie gekauft habe. Also so Beleuchtung für ja Videotelefonie, das kann man ja auch beliebig weit treiben. Und dachte mir, wenn ich jetzt einmal Licht angehe, dann kann man ja vielleicht auch einfach 2 Euro mehr in die Hand nehmen und mache das gleiche richtig. Und habe mir tatsächlich dann 2 von diesen Dingern gekauft, einen links, einen rechts. Gerade wenn man Brille hat, das ist ganz praktisch. Das entspiegelt auch gleich so ein bisschen, sieht man den Bildschirm nicht so in der Brille. Ja, und taugt. Also kann man auch noch beliebig die Farbtemperatur einstellen und mit Fernbedienung und war einigermaßen halbwegs bezahlbar. Ich bin glücklich, ich habe Licht. Und nicht nur ich, habe ich gehört.
Genau, ich glaube Alex hat es auch.
Ja, ich hatte mir das auch noch dann gekauft, weil ich auch und so. So ein bisschen weiter eskaliert mit dem ganzen Halterungssystem dahinter und dachte, naja.
Ja, ich hatte das Glück, also die kommen direkt mit Halterung und die passten bei mir ganz gut an meinen Schreibtisch dran, einfach links, rechts. Ich musste da nicht noch irgendwie einen Kredit aufnehmen, um mir Manfrotto-Arme leisten
zu können. Ich hatte zwar Manfrotto-Arme, aber ich habe die alle gebraucht gekauft. Das ist das Schöne an so stabiler Technik, die kann man dann halt auch einfach secondhand kaufen.
Ja, sehr gut. Ja, aber damit ist jetzt meine Web-Telefonie-Setup reichlich professionalisiert. Jetzt habe ich, dummerweise wüsste ich gar nicht, wo ich noch Geld ausgeben kann, um hier irgendwelchen Blödsinn anzuschaffen.
Gut, also die Videofrage ist jetzt geklärt. Das ist für Podcast natürlich sehr, sehr wichtig. Kannst du vielleicht an der Audiofraktion jetzt weitermachen in 2024? Also nicht, dass es schlecht wäre, aber da gibt es ja bestimmt auch noch Wunsch.
Ich könnte auf jeden Fall ein teureres Mikrofon kaufen.
Ja, das ist immer,
aber
das ist immer ein Qualitätsmerkmal.
Wirklich notwendig.
Okay, dann frage ich doch mal in die Runde oder gerne auch Katha. Gibt es irgendwas, was ihr noch empfehlen wollt an Technik oder Dingen, die das Podcasten schöner machen?
Ja, also tatsächlich habe ich etwas, was, glaube ich, ja gar nicht so sehr als Hardware-Problem gesehen wird. Stimmbänder ist ja auch eine Form von Hardware. Und ich glaube, vielen ist gar nicht klar, dass ausgebildete Moderatoren im Radio und so weiter, die machen halt wirklich eine Sprecherziehung, die machen ein Sprechtraining. Ja? Oder halt auch, wenn man Hörbücher einspricht oder Hörspiele. Und da gibt's halt auch super viele interessante Übungen, die man machen kann, die man so auf YouTube findet, kann natürlich auch ein Sprachtraining oder so etwas für Geld natürlich auch sich kaufen. Ich glaube aber tatsächlich, dass man ja so ein bisschen auch gucken sollte, Form follows Function, was will ich machen und was ist eigentlich realistisch, was Technik eigentlich rausholen kann oder irgendwelche Filter. Und was ist halt vielleicht auch etwas, wo man mal drüber nachdenken könnte ich vielleicht mal überlegen, wenn, ich weiß nicht, ein Problem habe beim Vorlesen, dass halt das mit dem Atmen immer so ein Problem ist. Wann sind Atempausen, ne? Oder irgendwie sowas, dass man das auch durchaus auf eine nicht technische Art und Weise lösen kann. Und manchmal ist weniger da tatsächlich, glaube ich, mehr.
Das ist ein schöner Hinweis. Also, weil, ja, man selber hört sich ja dann oft gar nicht so wie andere einhören und wenn man dann wirklich mit seiner Stimme was gestaltet, ist es vielleicht tatsächlich auch ganz gut, diese Technik nochmal unter die Lupe zu nehmen. Schön, vielen Dank. Dann hätte ich, wenn ihr nichts mehr habt, eigentlich nur noch eine Abschlussfrage. Dann würde ich tatsächlich Katja nochmal in ihrer Funktion als Konditorei-Influencerin fragen, was sie denn so an Lieblingskuchen hat und ob sie vielleicht auch einen Tipp hat, wo man den kaufen kann oder ja, was sie gerne isst und wo sie das gerne herbekommt.
Ja, also da muss ich sagen, Sicherheit ist bei mir ein ganz großes Thema und so gerne ist die Konditorei, wo ich regelmäßig Kuchen kaufe, empfehlen wollen würde. Ich werde das halt aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht einfach nicht tun, weil man darüber ja auch Rückschlüsse ziehen könnte, wo mein Arbeitsort ist oder wo mein Wohnort ist oder wo ich zumindest mindestens einmal die Woche rumhänge. Ich muss sagen, mein persönlicher Lieblingskuchen ist tatsächlich Erdbeersahnetorte. Ich finde aber auch momentan alles mit so Matcha, also so grünem Teezeug auch ziemlich geil. Da habe ich gerade eine Phase. Und ja, ich habe letztens aber sehr guten ukrainischen Kuchen gegessen. Das war Napoleon. Das ist so eine Art, ja, wie so Baumkuchen, also so Schichtkuchen, aber nicht trocken, sondern dazwischen ist halt so Sahne-Buttercreme oder irgendwie sowas. Und es ist halt auch irgendwie Honig und es ist halt einfach ultra süß. Und dazu haben wir uns noch ein Plombier-Eis. Das ist halt so etwas, das kann man so in vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion halt irgendwie kaufen. So ein Vanilleeis und sowas ähnliches gab es auch in Polen. Und das haben wir dann ein paar Freundinnen zusammen gemischt, diesen Kuchen mit dem Eis. Und ich kann sagen, also gerade im Winter nicht am Vanilleeis sparen. Ja, also das solltet ihr euch wert sein. Das wäre meine Empfehlung für ein wenig Glück nach Feierabend.
Das ist schön. Das klingt sehr gut. Und ich freue mich auch immer, wenn ich Kuchenfotos in der Timeline sehe von dir, zwischen den ganzen schrecklichen Nachrichten, die dann auch in der Timeline auftauchen. Das ist dann immer so eine schöne Oase, wo ich dann denke, ach ja, jetzt ein Stück Kuchen wäre tatsächlich nicht schlecht.
Ja, also tatsächlich steckt da natürlich auch eine politische Botschaft dahinter, weil ich muss sagen, also gerade alle möglichen Accounts oder halt alles, was sich an eher Frauen oder junge Frauen richtet, da ist Ernährung tatsächlich oftmals ein hochproblematisches Thema. Und ich bin persönlich eher Fraktion gönn dir. Und ich glaube, es gibt auch so etwas wie Soul Food. Und manchmal, wenn man einen schlechten Tag hat, ist es halt einfach auch mal okay, sich was Geiles zu gönnen und da halt nicht genau hinzugucken. Und ich glaube, das zu normalisieren, da sollten wir als Gesellschaft hin. Und gleichzeitig ist es halt auch so eine kleine Trollfalle jedes Mal, weil ab und zu, also eigentlich unter fast jedem Post, mittlerweile nicht mehr so stark, weil ich nicht mehr bei Ex bin, posten dann Männer so, ja, aber nachher schön Sport machen oder das sieht aber mächtig aus, da musst du aber auf deine Figur aufpassen. Also ihr schüttelt den Kopf, ich sehe das im Video, aber ihr macht euch nicht klar, dass einfach, wenn eine Frau einfach nur ein Stück geiles Essen, Dönerkuchen, irgendwas, dann kriegt fast jede von uns halt so einen Kommentar. Und so Leute blocke ich dann. Und manchmal schreibe ich auch darüber, um nochmal klarzumachen, wie scheiße solche Kommentare eigentlich sind. Und ja, das ist so die versteckte kleine Botschaft dahinter.
Quasi ein Honeypot, könnte man sagen.
Ja, wahrsten Sinne, ja. Vielen Dank für diese Information und Aufklärung da noch an der Stelle. Und genau, freut euch einfach an schönen Kuchenfotos und esst lieber gerne mehr selber Kuchen, als böse Sachen ins Internet zu schreiben.
Weder zu Kapitelmarken noch zu Gewicht.
Ja, genau, zu gar nichts, genau. Also kritisiert wichtige Sachen, aber nicht Menschen, die schöne Dinge tun.
Und wir nicht bedanken am Vanilleeis sparen.
Ja, genau. Nicht am Vanilleeis sparen im Dezember, nur Süßes. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich bei Katja für ihre Zeit heute und dass sie über sich, ihre Arbeit und das Podcasten gesprochen hat und freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Und da hört gerne wieder rein und gebt uns Feedback zu Podlove und schönen Dingen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für alle Updates der letzten Jahre.
Dankeschön. Dann sage ich, habt ein frohes Fest. Macht's gut alle zusammen. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.